7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Folge von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 31. Januar, und wir beschäftigen uns mit der bevorstehenden 6. Kalenderwoche. Unter anderem legt Siemens Healthineers Zahlen zum 1. Quartal vor und bei ING Deutschland steht die Bilanzpressekonferenz an. Den Hauptfokus richten wir jedoch diesmal auf die Zinssitzung der Bank of England. Da wird zwar mit einer Zinssenkung gerechnet, doch darüber, wie schnell es danach mit der geldpolitischen Lockerung weitergeht, da gehen die Meinungen auseinander. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit unserem London-Korrespondenten Andreas Hippin sowie meiner Kollegin Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Bevor wir uns aber mit der anstehenden Woche befassen, gucken wir auf etwas, was in den zurückliegenden Tagen passiert ist, und zwar SAP. Die haben die Zahlen für das Geschäftsjahr 2024 vorgelegt und meine Kollegin Sabine Reifenberger, die sich ohnehin mit diesem Thema sehr befasst, die hat da mal hingeschaut. Hallo Sabine.
Ja, hallo Franz.
Sabine, SAP hat ja nicht nur Geschäftszahlen für 2024 vorgelegt, sondern auch signifikante Investitionen in Europa angekündigt. Aber fangen wir erstmal mit den Zahlen an. Wie ist denn das jüngste Geschäftsjahr für das DAX-Schwergewicht gelaufen?
Das lief tatsächlich gut. Der bereinigte operative Gewinn lag bei 8,1 Milliarden Euro. Das war dann etwas mehr als die selbstgesteckte Zielspanne von bis zu 8 Milliarden. Die gesamten Umsatzerlöse von SAP, die lagen im letzten Geschäftsjahr bei mehr als 34 Milliarden Euro. 10% mehr als im Vorjahr, und besonders stark gewachsen ist wieder einmal das Geschäft in der Cloud. Die Cloud-Erlöse haben währungsbereinigt um 25% zugelegt und standen dann für 17 Milliarden Euro insgesamt.
Das ist echt ein beachtliches Wachstumstempo. Wie lange kann SAP das denn aufrechterhalten?
Im Cloud-Geschäft wird die Dynamik tatsächlich noch etwas länger auf diesem Niveau bleiben können. Das zeigt der Blick auf den Auftragsbestand. Das heißt bei SAP dann Current Cloud Backlog, und das ist eine Kennziffer, die umfasst die bereits vertraglich zugesicherten Cloud-Erlöse, die man in den kommenden Monaten erwartet auf Basis von bereits geschlossenen Verträgen. Das heißt, da hat man ein bisschen Visibilität, und dieser Auftragseingang, der ist im 4. Quartal um 29% gewachsen auf mehr als 18 Milliarden Euro. Für 2025 erwartet SAP, dass sich das Wachstum dieses Auftragseingangs leicht abschwächen wird. Der Finanzchef Dominik Asam, der führt das allerdings auch auf Basiseffekte zurück. Man kommt von einem recht hohen Niveau und die Pipeline, sagt er, die sei schon ziemlich prall gefüllt.
Okay, geschäftlich läuft es also ziemlich gut. Jetzt hat aber SAP auch, wie ich gerade schon erwähnt habe, eine große Investitionssumme angekündigt. Die Rede ist von 40 Milliarden Euro. Was soll denn damit passieren?
Ja, der CEO Christian Klein, der hat am Dienstag auf einer Pressekonferenz in Walldorf über Investitionen gesprochen. Da war unsere Kollegin Heidi Rohde. Und 15 Milliarden Euro sind wohl für ein Rechenzentrum und die nötige Software vorgesehen. Und die weiteren 25 Milliarden Euro, die sollen in Forschung und Entwicklung fließen. Und wie soll es anders sein? Natürlich auch insbesondere in die Arbeit an neuen KI-Anwendungen, um da die Entwicklung voranzutreiben.
Nun sind ja 40 Milliarden Euro echt eine stattliche Summe, aber in den USA gibt es ja ganz andere Dimensionen. Da sollen über 500 Milliarden Dollar in Rechenzentren investiert werden.
Ja, das stimmt. Dagegen nimmt es sich natürlich wieder deutlich bescheidener aus. Christian Klein hat dazu aber auch eine klare Meinung formuliert. Er hat gesagt, Europa sollte beim Thema künstliche Intelligenz nicht einfach das US-Drehbuch kopieren. Es gab in dieser Woche ja auch ein kurzes Börsenbeben, als die Erfolge des KI-Modells von DeepSeek aus China bekannt wurden. Die haben ja auch die Kurse von vielen Technologieaktien einmal ordentlich durchgerüttelt. Für Klein hat das vor allem gezeigt, dass Infrastruktur am Ende zur Commodity werden dürfte, und er setzt tatsächlich auf die Wertschöpfung von spezieller Anwendungssoftware. Und der SAP-CEO glaubt auch, dass durch deren Einsatz dann auch die europäische Industrie an Wettbewerbsfähigkeit gewinnen kann.
Wir blicken jetzt in die kommende Woche und starten mit der Bank of England. Dazu begrüße ich unseren London-Korrespondenten Andreas Hippin. Hallo Andreas.
Hallo aus London.
Andreas, Am Donnerstag wird der Zinsentscheid der Bank of England bekannt gegeben. Und zumindest in einer Hinsicht ist man sich im Finanzmarkt einig, das Geldpolitische Komitee wird die Bankrate von 4,75% auf 4,5% senken. Doch wie sieht es darüber hinaus aus?
Ja, darüber gehen die Meinungen am Markt auseinander. Das hängt davon ab, wie man die weitere Entwicklung sieht. Die Marktteilnehmer haben also zwischen 2 und 4 Zinssenkungen, die noch kommen sollen, im laufenden Jahr eingeplant. Wie das dann kommt, das ist allerdings ziemlich unklar.
Okay, wie ist denn die wirtschaftliche Lage in Großbritannien insgesamt? Im ersten Halbjahr 2024 war das Vereinigte Königreich ja noch die am schnellsten wachsende Volkswirtschaft, zumindest unter den G7-Staaten.
Das Wachstum hat sich in der zweiten Jahreshälfte verlangsamt. Das hatte man auch schon so ein bisschen so erwartet. Es ging dann nur ein bisschen schneller. Das lag daran, dass also der erste Haushalt der neuen Labour-Regierung lange auf sich warten ließ. Der kam erst Ende Oktober. Und darin waren dann umfangreiche Steuererhöhungen enthalten, die vor allem die Arbeitgeber treffen. Und das kam schlecht an. Und man fürchtet, dass es noch nicht so ganz vorbei ist mit den Steuererhöhungen. Deswegen hat da so eine abwartende Haltung eingesetzt in der Wirtschaft.
Okay, welche Auswirkungen hat denn die Politik der neuen Regierung der Labour-Partei mit Schatzkanzlerin Rachel Reeves?
Ja, es gab so eine gewisse Phase der Ungewissheit. Und was man sieht, ist, dass vor allem die Verbraucher sich zurückhalten. Also es werden keine großen Ausgaben getätigt. Der Weihnachtsumsatz im Einzelhandel war sehr schwach. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil die Reallöhne seit einiger Zeit steigen.
Und wie schätzen die Mitglieder des Geldpolitischen Komitees das alles nun ein? Beziehungsweise wie gehen sie damit um?
Da gibt es unterschiedliche Richtungen. Das macht es auch so schwierig vorherzusagen. Es gibt auf der einen Seite die geldpolitischen Tauben, sowie Swati Dingra, die der Meinung sind, dass man mit einem Leitzins auf diesem Niveau die wirtschaftliche Erholung schwächt. Und es gibt auf der anderen Seite die geldpolitischen Falken, so Leute wie Catherine Mann, die der Meinung sind, dass man den Inflationsdruck, der immer noch da ist, nicht außer Acht lassen darf und deswegen gerne ein bisschen langsamer tun würden mit den Zinssenkungen.
Und was bedeutet das für die Märkte?
Ja, für die Märkte bedeutet das, dass man nicht so genau weiß, wo es geldpolitisch hingeht. Es gab ja schlechte Erfahrungen mit der Forward Guidance von Mark Carney, dem früheren Gouverneur der Bank of England. Aber vielleicht wünscht man sich das so ein bisschen zurück, dass man ein bisschen so was an die Hand gereicht bekommt, wo die Reise hingeht.
Na gut, aber der Zinsentscheid ist ja das eine. Worauf wird es denn noch ankommen, wenn jetzt die Bank of England tagt?
Also man wird nachher sehr viel Kaffeesatzleserei betreiben. Also es wird das Protokoll wahrscheinlich auf jede Formulierung hin analysiert werden, weil man natürlich gerne wüsste, wo es hingehen könnte. Dazu gibt es noch den Inflationsbericht, der auch zeitgleich vorgelegt wird, wo man vielleicht noch weitere Informationen findet, wie die Volkswirte von der Notenbank das so einschätzen.
Okay, Andreas, die Zinssenkung der Bank of England verspricht auf jeden Fall Spannung in der kommenden Woche. Vielen Dank für deine Einschätzungen zur Lage in Großbritannien zurzeit.
Ja, vielen Dank und eine gute Woche wünsche ich. Tschüss.
Neben der Bank of England haben wir in der kommenden Woche auch noch einige andere spannende Termine. Mit denen hat sich meine Kollegin Sabine befasst. Und Sabine, am Donnerstag zeigt sich, wie Siemens Healthineers ins Geschäftsjahr 2024-25 gestartet ist. Und das sieht auf den ersten Blick wohl eher gedämpft aus.
Das kann man in der Tat so sagen. Am 6. Februar legt der Konzern die Zahlen fürs erste Quartal seines Geschäftsjahres vor und da erwartet jetzt der Kapitalmarkt nicht gerade ein Feuerwerk. Das Wachstum dürfte unter den angestrebten Jahreszielen bislang liegen. Fürs Gesamtjahr peilt Siemens Healthineers ein vergleichbares Umsatzwachstum von 5-6% an. Aber vor allem in der ersten Jahreshälfte gibt es da die eine oder andere Herausforderung, besonders in China.
Ja gut, auf die schwierige Lage in China hatte Finanzvorstand Jochen Schmitz ja schon im November bei der Jahrespressekonferenz hingewiesen. Warum tut sich Siemens Healthineers dort so schwer?
Das liegt laut dem Unternehmen unter anderem daran, dass die chinesische Regierung seit einiger Zeit der Korruption im Gesundheitswesen den Kampf angesagt hat. Und dabei stehen die Einkaufsabteilungen in den Kliniken besonders im Fokus. Die sind deswegen ziemlich vorsichtig. Aus Angst vor diesen Ermittlungen halten sich viele jetzt mit Auftragserteilungen sehr zurück. Man möchte da nichts falsch machen. Und für die erste Hälfte des Geschäftsjahres rechnet Siemens Healthineers deshalb mit einem Rückgang der China-Umsätze um einen mittleren bis hohen einstelligen Prozentsatz. In der zweiten Jahreshälfte sollen die Erlöse dann auf dem Niveau liegen wie in der zweiten Hälfte des vorherigen Geschäftsjahres. Der CFO hat aber auch schon gesagt, China bleibe ein attraktiver Markt für Siemens Healthineers. Man glaubt, dass die Zurückhaltung der Kunden ein temporäres Phänomen ist.
Okay, nun hat ja Siemens Healthineers verschiedene Sparten. Wie sind denn die Perspektiven in den einzelnen Segmenten?
Die sind etwas unterschiedlich. Ein unterdurchschnittliches Wachstum prognostiziert man da für die Segmente Imaging. Das ist der Bereich, der diagnostische Bildgebungssysteme umfasst. Außerdem wird Varian wahrscheinlich unterdurchschnittlich wachsen. Der Bereich umfasst Technologien für die Strahlentherapie. Und auch das Segment Advanced Therapies wird wohl eher unterdurchschnittlich sich entwickeln. Das konzentriert sich auf bildgeführte minimalinvasive Therapien. Und dann gibt es noch den Bereich Diagnostik. Der hat sich auf Lösungen für Labore und auf Tests spezialisiert. Der befindet sich seit längerem in einer Transformation und dabei liegt er den jüngsten Aussagen zufolge auf Kurs.
Ebenfalls am Donnerstag gibt es Zahlen der ING. Dort steht die Bilanzpressekonferenz 2024 an. Und da gibt es einige noch recht frische Gesichter zu begutachten.
Ja, das wird so sein. Besonders im Fokus steht der neue CEO, Lars Doy. Der übernimmt von Nick Yu. Der ist zur niederländischen NIBC gewechselt. Und für den neuen CEO ist es das erste Mal, dass er jetzt die Jahreszahlen präsentiert. Er ist von der Deutschen Bank gewechselt. Dort hatte er zuletzt das Privatkundengeschäft hier in Deutschland geleitet.
Und mit auf der Bühne ist Nurten Erdogan, die auch erst seit April 2024 im Vorstand der ING Deutschland sitzt. Da hat sich ja auch zuletzt im Führungsteam so einiges getan.
Genau, also neben den beiden schon erwähnten frischen Gesichtern gab es auch Abgänge. Der Privatkundenvorstand ist zur neuen Privatkundenbank Chase gewechselt. Und auch die Risikovorständin der ING hat sich verabschiedet. Die ist jetzt bei der Bayern LB.
Also eine Menge Bewegung im Management. Doch wie sieht es mit den Zahlen aus? Das Jahr 2023 war für die ING ja ein absolutes Rekordjahr. Hat sich das 2024 wiederholen lassen?
Das steht jetzt eher nicht zu erwarten. Das Jahr 2023, das war geprägt von einem Zinsschwall und von stark verringerten Risikokosten. Am Ende lag das Vorsteuerergebnis in dem Jahr bei satten 2,47 Milliarden Euro. Davon ist man aber mit Blick auf 2024 ein ordentliches Stück entfernt. Um das zu toppen, hätte die ING allein im vierten Quartal noch eine gute Milliarde verdient haben müssen. Das steht also eher nicht zu erwarten.
Und nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag ist immer noch Börsenfeiertag in China. Wegen des chinesischen Neujahrsfestes. In Berlin findet derweil der 37. Parteitag der CDU Deutschlands statt. In Warschau gibt es zum einen ein informelles EU-Ministertreffen zum Thema Wettbewerbsfähigkeit und zum anderen auch ein informelles Treffen der EU-Handelsminister. Beides ist bis Dienstag angesetzt. Unterdessen trifft sich der Europäische Rat in Brüssel und in den USA werden Kfz-Absatzzahlen für Januar veröffentlicht. Am Dienstag findet in Frankfurt die Abwicklungskonferenz 2025 der Finanzaufsicht BaFin statt. Und beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe wird über die Wirksamkeit von Klauseln zu Verwahrentgelten auf Sichteinlagen und Spareinlagen verhandelt. Am Mittwoch ist die Jahresauftaktpressekonferenz der KfW in Frankfurt und der Maschinenbauverband VDMA berichtet über den Auftragseingang Maschinen- und Anlagenbau im Dezember und im Gesamtjahr 2024. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, 30. Januar. Alle weiteren Informationen finden Sie wie immer in den Shownotes und damit wünsche ich Ihnen ein erholsames Wochenende, vorher noch einen guten Wochenabschluss. Ja, und dann hoffe ich, hören wir uns nächste Woche wieder mit Sabine.
Ja, ich hoffe es doch.
Alles klar.
Ich bin auf jeden Fall dabei, Sie hoffentlich auch. Bis nächste Woche. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte. Die Wochenvorschau der Börsenzeitung.